E-Commerce SEO, wie du mit deinem Online-Shop Top-Rankings bei Google, aber auch viele Citations oder auch Mentions bei KIs wie Gemini, ChatGPT und so weiter und so fort erreichen kannst, das erfährst du alles in der heutigen Folge. Viel Spaß damit. Ja, und dass der E-Commerce-Markt in Deutschland wirklich gigantisch ist, das lässt sich anhand einiger Zahlen ableiten. Hier von European E-Commerce Report 2025 besagt, dass ja 95% aller Deutschen sind im Internet aktiv und 78% davon kaufen regelmäßig Waren, Dienstleistungen online ein. Und ja, Google hat hier einen Marktanteil von 90%. Also die Zahlen sind relativ klar. E-Commerce boomt auf jeden Fall. Ja, und wie gerade erwähnt, Google 90% Marktanteil. Aber wie kommt man mit seinem Shop denn bei Google, aber auch bei solchen KIs, die immer mehr an Zulauf gewinnen, nach vorne? Ja, dazu müssen wir verschiedene Schritte der Optimierungsmaßnahmen durchgehen. Und das werde ich hier einfach im Folgenden zeigen. Wir fangen an mit der richtigen Auswahl des Shopsystems. Da werden wir nämlich immer wieder gefragt, hey, welches Shopsystem ist denn das Beste, um bei Google, aber auch bei KIs immer gefunden zu werden? Ja, und die Antwort lautet, es kommt drauf an. Es gibt nämlich nicht das eine CMS-System, was Google irgendwie bevorzugt. Also Google ist eigentlich relativ egal. Wichtig ist, dass Google die Shop-Inhalte alle ordentlich auslesen kann. Also keine krassen technischen Spielereien, irgendwie komplett JavaScript-basiert alles, irgendwelche Unzulänglichkeiten, die eben den Google-Crawler das Leben erschweren. Klassische Standardsysteme funktionieren in der Regel ausgezeichnet, um eben bestmöglich gefunden zu werden. Da bevorzugt Google absolut gar nichts. Es ist egal, ob deine Webseite mit Shopify oder mit WooCommerce oder whatever läuft. Hauptsache, sie passt sich auf deine Bedürfnisse an und sie hat einige Voraussetzungen, die halt für SEO eben wichtig sind, um eben Anpassungen möglich zu machen. Ich habe mir eine kleine Liste hier aufgerufen, eine kleine Statistik, welche CMS-Systeme denn wie stark verwendet werden aktuell auf dem Markt. Und ja, WordPress natürlich Nummer 1 ist mehr ein Blog-System. Es gibt natürlich mit der Erweiterung WooCommerce die Möglichkeit, besonders für kleinere Shop oder für Startups ist das sehr, sehr interessant, relativ kostengünstig ein gut funktionierendes Shop-System aufzubauen. Aber für alle größeren Unternehmen, die dann auch zum Beispiel eine sehr, sehr gut funktionierende Warenwirtschaft zum Beispiel benötigen oder auch weitere Bedürfnisse haben, die eben WordPress ganz oft nicht abdeckt, die verwenden zum Beispiel Shopify, Magento, hier Adobe Systems, das wurde von, das hat Magento aufgekauft. Dann sowas wie PrestaShop ist auch ein Klassiker, wobei ich da auch sage, viele Kunden, die wir haben, die auf PrestaShop liefen, die sind alle rübergewechselt, entweder zu WordPress, WooCommerce oder zu Shopify. Es gibt ganz, ganz viele, auch Shopware. Wir haben sehr, sehr viele JTL-Kunden, weil es da eine sehr, sehr starke Warenwirtschaft gibt, also die Wavi. Das ist immer Auslegungssache für deine Bedürfnisse. Wichtig ist für SEO folgende Punkte. Ja, absolute Flexibilität. Also damit ist gemeint, dass ich zum Beispiel jeder Unterseite, bei jedem Produkt, jeder Kategorieseite einen einstelligen Meta-Tag hinterlegen kann, sei es ein Title-Tag, Meta-Description, Seiten muss ich einzeln auf Noendix setzen können, ich muss Canonical Tags setzen können, H-Tags dann natürlich im Fließtext anpassen können und so weiter und so fort. Also so die ganzen technischen Möglichkeiten muss ich auf jeder Seite manuell einstellen können. Das ist extrem wichtig. Ansonsten wird es natürlich für SEO sehr, sehr schwierig. So die ganzen Basics, die vielleicht vor 15 Jahren noch irgendwie heißer Scheiß sind heutzutage, aber irgendwie Standard sind, so ist die SSL-Verschlüsselung, Mobile Friendliness, Optik ist auch ganz, ganz wichtig. Wenn dein Shop aussieht wie vor 15, 20 Jahren, da hast du eben schon direkt verloren bei Google. Das sind ganz, ganz wichtige Voraussetzungen, die eigentlich basic sind, aber ich sag's dir einfach der Vollständigkeit halber eben hier noch mit. Ebenfalls wichtig ist diese Flexibilität natürlich auch im Content-Bereich. Also ich muss in einem Shop-System auch Möglichkeiten haben, einen Blog, einen News oder ein Glossar möglichst zu erstellen. Ob Glossar noch so sinnvoll ist, werden wir später in dem Video hier erwähnen bezüglich ja KIs natürlich. Aber ich muss eben Möglichkeiten haben, eigenständigen Content erstellen zu können und den auch veröffentlichen zu können auf meinem CMS-System. Ja, auch die ganze Technik, wie vorhin erwähnt, also nicht nur die Meta-Tags, es muss also möglich sein, wirklich alles entsprechend im Shop anpassen zu können. Sei es ganz, ganz wichtig die Ladezeiten, dass ich da bestmögliche Ladezeiten rausholen kann, ohne den kompletten Shop zu zerschießen. Sauberen Code ist ganz, ganz wichtig, also möglichst wenig JavaScript verwenden oder unnötigen JavaScript-Einsatz, sage ich einfach mal, zu vermeiden. Es muss eine klare Paginierung vorhanden sein, ich muss diese anpassen können, ich muss bei Kategorien Content einpflegen können und, also ganz, ganz verschiedene Dinge, die eigentlich basic sind. Aber der Vollständigkeit halber, er sage es jetzt. Ja, besonders wichtig für den Start ist natürlich die Keyword-Recherche. Du musst wissen, auf welche Begriffe willst du deinen Shop denn ganz vorne bei Google stehen haben. Und natürlich musst du unterscheiden können zwischen ja transaktionsgetriebenen Search Intent, also Keywords oder Suchanfragen von Nutzern, die ja etwas kaufen wollen, etwas haben wollen, und zu informationsgetriebenen Search Intents, also sprich, der Nutzer will erst mal Informationen haben, der will erst mal informiert haben und dann will er erst mal kaufen. Das ist also die klassische Customer Journey. Wo holst du deinen Kunden ab, mit welchen Keyword? Das musst du auch im Vorfeld natürlich bestimmen. Ich habe ein super simples Beispiel mitgebracht, und zwar Fahrradkette kaufen, wer hätte das gedacht, ist ein transaktionsgetriebenes Keyword, da möchte ein Nutzer eine Fahrradkette kaufen. Und solche Suchbegriffe, die jetzt nicht speziell sind, also man gibt jetzt nicht ein, ich will hier die Shimona-Kette CNHG601 kaufen, sondern ich will einfach nur eine Fahrradkette kaufen, ist so generisch, dass Google hier natürlich in deinen SERPs immer Kategorien erscheinen lässt. Also ganz, ganz selten, dass bei solchen generischen transaktionsgetriebenen Keywords, dass da Produkte erscheinen. Natürlich haben wir hier oben den gesponserten Bereich, manchmal gibt es auch wie jetzt hier Produktempfehlungen, aber wenn du hier in den organischen Rankings ganz vorne stehen willst, dann musst du eben mit Kategorien hier punkten, weil Google weiß nicht, was meint der Nutzer mit Fahrradkette, also lässt er hier ganz viele Kategorien erscheinen, wo es ganz, ganz viele Fahrradketten zu kaufen sind. Der Nutzer kann sich hier entsprechend durchklicken. Das ist extrem wichtig im Vorfeld zu bestimmen. Sowas wie Fahrradkette ist ganz klar transaktionsgetrieben gesteuert. Ja, dann gibt es solche Keywords wie Fahrradkette springt dauernd ab. Ja, wer hätte das gedacht? Das ist informationsgetrieben. Ganz, ganz wichtig. Hier möchte der Nutzer erste Informationen haben. Er hat vielleicht ein Problem mit der Kette, vielleicht hat er eine falsche Kette erneuert oder irgendwas falsch gemacht und da will er erst eine Information haben. Hier ist auch die Frage bei ganz vielen Shopbetreibern, ja, warum soll ich auf so ein Keyword überhaupt gehen? Du hast die Möglichkeit, über den Kundenkreislauf, über die Customer Journey, ganz, ganz verschiedene Touchpoints zu erzeugen im Internet. Und je mehr Touchpoints du erzeugst, desto höher ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du zahlende Kunden auf deinen Shop natürlich erhalten kannst und beziehungsweise wirklich dann auch zu dauerhaften Kunden umwandelst. Wenn du nämlich immer wieder auch zu solchen informationsgetriebenen Keywords in den SERPs erscheinst, hast du eine Möglichkeit, auch in den, in den Köpfen deiner Customer, deiner Kunden sich einzuprägen und einen gewissen Branding-Effekt einfach zu erzeugen. Und das zeigst du mit Google auch, da kommen wir später zum EAT-Filter, dass du eben eine Autorität bist mit deinem Shop auf deinem Gebiet, dass du Ahnung hast, dass du nicht nur verkaufen willst, sondern auch informieren willst. Deswegen hier eine ganz große Empfehlung, immer bei der Keyword-Recherche auch informationsgetriebene Keywords einzugehen. Wie man Suchvolumen bestimmt, Google-Trends und so weiter und so fort, welche Tools es gibt, dazu habe ich separate Videos gemacht, die werde ich entsprechend in den Shownotes verlinken. Schau dir das gerne mal an. Meine Empfehlung auf jeden Fall, Sistrix, Ahrefs, KW Finder, das sind immer Top-Keyword-Analyse-Tools, mit denen du auch das Suchvolumen, das monatliche bestimmen kannst. Und da kannst du einfach eine wunderbare Keyword-Recherche mit starten und entsprechend dann deinen Shop optimieren. Letzter Punkt zur Keyword-Recherche. Wenn du die ganzen Keywords bestimmt hast, ist es extrem wichtig, zu jeder Kategorie, zu jedem Produkt, Startseite natürlich auch, jede URL, die ranken soll, da entsprechend auch Keywords hinzuzufügen, beziehungsweise erstmal eine Übersicht zu schaffen. Das machen wir sehr, sehr gerne bei schon bereits mittelgroßen Shops, aber auch größeren Shops ist das natürlich unumgänglich, dass er eben eine Keyword-Masterliste erstellt. Wir ziehen ein Beispiel, kann von mir aus mit der Excel-Liste sein, kann auch mit einer Mindmap sein, je nachdem, wie groß der Shop ist. Aber dass man sagt, zu jeder Kategorie gibt es ein entsprechendes Main-Keyword und da kann natürlich noch viele weitere Nebenkeywords hinzufügen. Also ein Klassiker, wir ziehen ein Beispiel, sieht man, ich mache es einfach mal in groß. Hier Tischmassivholz ist natürlich klar beim transaktionsgetriebenen Keyword, das ist definitiv transaktionsgetrieben. Da wird natürlich auch Tischmassivholz kaufen dazu sein, dass es dann entsprechend das Neben-Keyword oder Tischmassivholz online kaufen, aber ganz, ganz wichtig, zu jeder Kategorie entsprechend Main-Keywords bestimmen und dass man das auf jeden Fall festhält und dokumentiert, dann bekommt man nämlich immer eine Übersicht und kommt dann später nicht durcheinander, irgendwelche Keyword-Kannibalisierung, dass man eben auf doppelt Rankings irgendwie dann erzeugt, die dann schlechte Rankings im Nachgang mit sich ziehen. Ja, bei den On-Page-Maßnahmen optimiert man in der Regel immer das erste Sichtbarste, also das, was der Nutzer über die Google-Suche als erstes von deiner Webseite sieht, das solltest du auf deinem Shop auch auf jeden Fall als erstes angehen. Das ist der Title Tag und die Meta Description, also sprich der große blaue Link und unten die Beschreibung. Und ganz, ganz wichtig beim Title Tag, das ist ein direkter Ranking-Faktor, da möglichst das Keyword an den Anfang stellen. Also hier ein Beispiel E-Bike, ich habe jetzt E-Bike kaufen eingegeben, aber E-Bike ist hier das Main-Keyword und das Neben-Keyword ist kaufen hinzugefügt. Und können wir uns einfach mal anschauen, was die Konkurrenz denn hier schreibt überhaupt. Hier schreibt einmal, dass er Deutschlands größter E-Bike-Spezialist ist. Günstig kaufen, also sprich ein Verkaufsversprechen, kommt im Title Tag vor. Das ist halt ganz, ganz wichtig, dass im Title Tag nicht nur das Keyword vorkommt, sondern auch ein USP, ein Verkaufsversprechen, irgendeine Art, die den Nutzer zum Klicken animiert. Das ist ganz, ganz wichtig, weil du konkurrierst natürlich mit deinem Title Tag, mit deinen Verkaufsversprechen, mit gegen die Konkurrenz natürlich. Und derjenige bekommt die meisten Klicks natürlich, der zum einen natürlich ganz oben steht, aber auch den besten Title Tag hat. Ja, das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Faktor, den viele vergessen. Super simpel zu optimieren, aber leider sehr stiefmütterlich behandelt stellenweise. Wenn man sich sich das mal anschaut, große Auswahl an Leasing, also das sind so kleinere USPs oder Versprechen, die mitkommen, die dann mitgenommen werden, Title Tag, oder E-Bikes für jeden Bedarf, also es gibt für jeden Bedarf ein eBay, klickt mich an, also sind sehr, sehr spannende Sachen, die wir immer wieder sehen in solchen Title Tags, was es da alles gibt. Hier auch wieder günstig kaufen, Top-Marken und Qualität, also dass die Nutzer wirklich gelockt werden. Bitte klick doch mein Suchergebnis an, hier hast du das und das, wenn du draufklickst, hier in die Vorteile. Ja, bei vielen Shops sind eben Kategorien am spannendsten, weil man eben, so ein Beispiel mit dem Fahrradkette oder auch Fahrrad kaufen, das sind perfekte Keywords für Kategorien, weil der Nutzer nicht genau gesagt hat, was will er denn jetzt für ein Fahrrad genau haben, also spielt Google Kategorien aus und solche Kategorien haben in der Regel auch viel, viel mehr Traffic als einzelne Produkte. Hängt natürlich immer von der Branche ab, aber Kategorien sind in den meisten Fällen die ersten Stellhebel oder die ersten Seiten, die wir angehen zu optimieren. Ja, natürlich gibt es auch eine Art Best Practice, wie so eine Kategorieseite aussehen kann oder sollte, um bestmögliche Performance zu erzielen in den Suchergebnissen. Das kommt natürlich auch immer drauf auf die Branche an, auf die Möglichkeiten des CMS-Systems etc. Aber natürlich Klassiker, wie jetzt hier im Beispiel gezeigt, fängt natürlich mit der H1-Überschrift an, Wanderschuhe für Herren, Herrenwanderschuhe, genau mit dem Nebenkeyword, Wanderschuhe kaufen etc. Und dann einen kleinen Intro-Text. Hier im Beispiel, das habe ich mit ChatGPT erstellen gelassen, diese Skizze, kommt direkt hier an der Seite ein kleiner kompakter Intro-Text, der kann auch gerne unterhalb der H1-Überschrift vorkommen, ist auch wirklich Best Practice, steht ein gefühlt jedem Lehrbuch drin, kann man auch jedenfalls weglassen. Also so einen kleinen Intro-Text, bevor der dann irgendwie die Produkte zu weit nach unten schiebt, das muss man dann schauen, wie anpassbar ist das CMS-System. Aber wenn es möglich ist, da einen kleinen Intro-Text zu geben oder mitzugeben, dann holst du zum einen natürlich die Google-Suchmaschine mit ab, also versuchst direkt am Anfang durch den Fließtext mehr diese Kategorie zu erklären, holst aber auch deinen Nutzer gegebenenfalls ab. Je nachdem, wie man das formuliert, wir halten das sehr, sehr werblich. Ist jetzt mal hier so ein Beispiel für einen Autopilot für Boote-Kategorie. Damit Sie als Kapitän auf hoher See nicht die Orientierung verlieren und nach den Sternen suchen müssen, finden Sie hier unsere Autopiloten für Boote. Ist so ein bisschen catchy geschrieben, so ein bisschen fresh geschrieben. Kommt immer drauf an, welcher Branche man da unterwegs ist. Und wenn es Möglichkeiten gibt, dann versuchen wir zum Beispiel immer kompakte, kleinere Intro-Texte einzubauen und sehen auch dann in der Praxis, dass solche Seiten damit leicht besser ranken. Wenn es eine große Übersichtsseite ist, eine große Kategorie Seite, dann lohnt es sich natürlich auch eine Aufzählung zu haben mit Unterkategorien und dann sollten aber auch sofort die Produkte erscheinen. Also je mehr Produkte da erscheinen, desto klarer ist es auch für Google, dass das eine Kategorieseite ist. Bei vielen Shops, wenn es Filtervarianten gibt, gibt es dann auf der linken oder auf der rechten Seite dann die Filtermöglichkeiten unterhalb der Produkte, dann einen längeren Kaufratgeber, das hat man früher, sage ich mal, als SEO-Text bezeichnet oder geschimpft, sage ich mal, den Begriff mag ich auch gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Es sollte ein Text sein, der die häufigsten Fragen der Nutzer aufnimmt, vielleicht auch einfach erklärt, jetzt sehen wir beispielsweise Wanderschuhe für warme Regionen, Wanderschuhe für kalte Regionen, was sollte man alles beachten, etc. Wandertipps oder Schuhtipps, Pflegetipps, whatever, was da alles gibt, das kann man alles in so eine Art Kaufratgeber unterhalb der Produkte packen, auch gerne FAQ reinsetzen, das ist dann für die KIs dann immer sehr, sehr interessant, aber auch die wichtigsten Aussagen, Definitionen gerne direkt in den Kaufratgeber reinklatschen, highlighten, hervorheben. Das können die oder das lieben die KI-Suchmaschinen auch. Und ja, das ist so ein bisschen Best Practice, Kategorieaufbau. Ich zeige einfach mal ein paar Beispiele jetzt. Ja, hier mein erstes Beispiel für eine Umzugskartons-Kategorie. Das ist die große Überkategorie. Man hat hier direkt weitere Filtermöglichkeiten für TV-Kartons, Bilderkartons. Also alles, was zu der Kategorie Umzugskartons passt, das wird hier nochmal prominent verlinkt. Dann kommen direkt die Produkte und weiter unter diesen Produkten kommt dann ein langer Ratgeberartikel. Hier sage ich es direkt schon mal, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn der Text zu lang ist, zu informationsgetrieben auch geschrieben ist, dann kann es immer wieder sein oder passieren, dass Google denkt, ist das jetzt eine Kategorie, kann der Nutzer da was kaufen oder ist das jetzt ein Blogartikel? Also da aufzupassen, dass man hier vielleicht nicht übertrieben gesagt 10.000 Wörter reinknallt, sondern das alles natürlich kompakt halten. Ich persönlich zeige das immer gerade hier, das ist schon sehr, sehr, sehr viel. Trotzdem rankt diese Seite sehr, sehr gut. Deswegen alles, was gut rankt, das scheint dann irgendwie auch richtig zu sein. Das ist auch so eine Faustformel. Was ich ja sehr, sehr genial finde, dass halt wirklich interaktive Elemente sind. Auch wenn sie jetzt nur so klein sind, jetzt hier zum Beispiel dieser Karton, wo man wirklich mit der Maus drüber hovern kann und dann kommen da einfach kleinere Erklärungen. Ich meine, come on, das ist ein Umzugskarton, der ist jetzt keine hohe, krasse Wissenschaft, Wissenschaft, aber trotzdem versucht der Text wirklich den Nutzer abzuholen und wirklich da auf verschiedene Dinge einzugehen. Auch hier eine große Tabelle mit den ganzen Maßen, Besonderheiten geeignet für. Das ist auch die Herausforderung, wenn du umziehst, wie viele Kartons brauchst du zum Beispiel? Welche Kartons brauchst du für was? Also das wird dir sehr, sehr gut erklärt. Und einziger Kritikpunkt wäre jetzt hier, dass es keinen Intro-Text gibt und dass der halt sehr, sehr lang ist. Aber dadurch, dass diese Seite sehr, sehr gut rankt, sagen wir mal, hey, das passt soweit. Ja, ein Beispiel für eine gute Kategorie ist auch Zalando natürlich. Ich bin jetzt hier auf der Oberkategorie Schuhe und es gibt Millionen von Unterkategorien hier. Also Millionen natürlich nicht, aber schon sehr, sehr viele Unterkategorien. Es gibt verschiedenste Unterkategorien bei Damen, Herren und Kinder. Und ich klicke einfach mal drauf. Erst dann, durch das Draufklicken, erst dann erscheinen weitere Kategorien. Das ist eigentlich sehr, sehr gut gelöst. Dadurch werden nur die Kategorien intern weiterverlinkt, die relevant sind. Also ich bin in der Damenschuhe-Kategorie. Ich klicke hier auf Sneaker und ich werde nur auf die Sneaker-Damenschuhe-Kategorie weitergeleitet. Dadurch bleibt die interne Linkkraft in dieser Damenschuh-Section wunderbar erhalten. Ich konkurriere nicht mit den Herrenschuh-Sneaker, weil die würden ja auch sonst erscheinen, wenn die ganzen Filterseiten auf der linken Seite hier alle auf einmal erscheinen. Deswegen ist das sehr, sehr gut gemacht, dass diese Kategorien erst dann erscheinen, wenn ich entsprechend mich durchklicke und draufklicke. Und dadurch wird einfach wahnsinnig viel Linkkraft auch entsprechend schön verteilt und auch beibehalten und so werden die wichtigsten Kategorien einfach vornherein richtig gepusht. Also das ist sehr, sehr gut gelöst hier. Ja, was Zalando auch sehr, sehr gut löst. Ich will jetzt ja keine Werbung für Zalando machen. Gibt ja auch andere Shops wie About You etc. Aber wenn ich hier auf Filter gehe, also alle Filter, die relevant sind, die gesucht werden, jetzt hier zum Beispiel Damenschuhe, Sneaker in Schwarz, dann haben die auch eigenständige URLs. Also es gibt keine URLs, die irgendwie dynamisch erzeugt werden, die irgendwelche Parameter haben, weil damit haben viele Suchmaschinen auch ebenfalls Probleme. Deswegen immer für allen wichtigen Kategorieseiten sollten auch eigenständige URLs haben. Das ist extrem wichtig. Sobald du irgendwelche dynamischen URL-Parameter drin hast und jedes Mal wird für irgendeinen Filter was dynamisch nachgeladen, dann kannst du schon direkt Schwierigkeiten haben, wenn diese Seiten indexierbar sind. Das lässt sich ganz oft lösen, wenn du dynamische Parameter verwendest, dass man dann eben mit dem Canonical Tag auf die Hauptkategorie-Seite zeigt. Das kann ich aber auch gleich nochmal zeigen. Wichtig ist einfach nur, dass hier ein Beispiel von Zalando, Damenschuh, Sneaker in Schwarz, das soll ranken, dazu gibt es eine eigenständige URL, damit kann Google arbeiten und die Seite wird dann entsprechend auch zu solchen Such-Keywords wie Damenschuhe, Sneaker in Schwarz dann entsprechend ranken. Sobald ich zu viele Filter habe, hat sich die Seitenarchitekt, sage ich einfach mal, von Zalando, was im Begriff, hat sich das Team von Zalando überlegt, dass dann natürlich dynamische Parameter verwendet werden sollten, weil je mehr Unterseiten man hat, desto schwieriger wird das natürlich auch mit der Crawlbarkeit, Indexierbarkeit. Ab gewissen Anzahl an Filtern entstehen natürlich auch hier dynamische Parameter. Wenn man sich das allerdings anschaut, wo denn hin verlinkt wird, ja, wenn es denn funktionieren würde, die Extension, dann sieht man, dass es canonized auf die Schuhe-Übersichtsseite. Ja, können überlegen, ob das so sinnvoll ist. Die Canonical Tag könnte natürlich auch auf Damenschuhe, Sneaker zeigen. Ja, aber Zalando will natürlich, dass diese Filterseite überhaupt gar nicht in X kommt, dass Google die nicht crawlt, die nicht indexiert. Und dadurch wird das Canonical Tag eingesetzt, um eben zu zeigen, ja, okay, das ist jetzt nur ein Duplikat, das Original ist auf der anderen Seite. Bitte indexier das nicht, liebe Suchmaschine. Ja, weil die Indexierbarkeit, Crawlbarkeit ein so wichtiges, großes Thema ist, ist natürlich auch die Unterseiten von Kategorien auch natürlich extrem wichtig. Es gibt verschiedene Methoden und hier hat Google eine tolle Dokumentation geschrieben nach einem Best Practice für Paginierung von Online-Shops. Es gibt einmal die klassische Pagination, also dass ich das in Unterseiten aufgeteilt habe, wie bei Zalando jetzt, dann werden 80 Produkte circa pro Kategorieseite angezeigt und das wird dann unterteilt auf 40 Unterseiten, beziehungsweise auch auf 40 Unterseiten insgesamt. Es gibt die Möglichkeit Load More, also sprich, dass man einen Teil der Gesamtkategorie einfach versteckt hinter einem Button und dass das erst angezeigt wird, sobald der Nutzer diesen Button auslöst. Und es gibt diesen Infinite Scroll, dass man scrollt und scrollt, dann wird immer dynamisch was nachgeladen. Dadurch hat man halt diese Paginierungsunterseiten nicht, sprich, theoretisch spart man damit Crawler-Budget, weil eben viel, viel weniger Unterseiten halt gecrawlt werden müssen. Das Problem ist halt, dieses Load More, das kann natürlich zu Problemen führen, genauso wie dieses Infinite Scroll, das kann auch zu Problemen führen, das wird in der Dokumentation hier sehr, sehr gut erklärt. In der Dokumentation steht das auch eigentlich perfekt beschrieben, besser kann ich es auch nicht sagen. Sehr große Ergebnismengen bei diesem Infinite Scrolling und bei diesem Load More, da steht genau das gleiche, können natürlich zu Fehlern führen bei der Indexierung, dass der Crawler irgendwann abbricht. Der macht ja nicht dieses unendliche Scrollen oder auch stellenweise keines Probleme geben, haben wir schon gesehen. Dieses Load More Button scheinbar überhaupt gar nicht ausgelöst wird bei der Indexierung. Bei manchen Shops, kommt auch immer vom Shopsystem drauf an, dass eben dann die Produkte nicht angezeigt werden und dass sie dann versteckt bleiben durch diesen Infinite Scroll oder mehr Laden-Button. Das ist natürlich sehr, sehr schade, weil du willst natürlich, dass alle Kategorieseiten, alle Kategorieunterseiten natürlich auch erfasst werden vom Crawler, dass da verstecken sich nämlich die Produkte. Und die Produkte können natürlich auch Traffic erzeugen und Kunden über die Suchmaschine auf deinen Shop bringen. Deswegen wäre das natürlich sehr, sehr schade, wenn die Produkte nicht gecrawlt werden von den Suchmaschinen. Und jetzt natürlich die Frage, was ist das Beste für deinen Shop? Und hier die doch recht unbefriedigende Antwort, es kommt drauf an. Bei wirklich 70%, 80% der Kunden, die wir haben, ist eine reine Pagination voll und ganz in Ordnung. Wir haben auch schon Shops nach vorne gebracht, die ein Load More Infinite Scroll hatten. Google kommt schon mit den meisten Sachen klar. Man muss nur aufpassen mit diesen Load More und Infinite Scroll, dass da eben nicht so viele Produkte versteckt sind. Also wenn da wirklich Tausende oder Zehntausende von Produkten sind, so viel scrollt der Crawler einfach nicht. Sonst gehen dann Produkte höchstwahrscheinlich verloren. Und das Problem ist natürlich bei Paginierung, wenn du nur 10 oder 20 Produkte hast pro Pagination, also pro Unterseite, dann hast du plötzlich Tausende von Unterseiten. Und das willst du natürlich auch nicht haben. Also hier deswegen 70% bis 80% der Kunden fahren sehr, sehr gut mit der Paginierung. Das sind sagt, ca. 50 bis stellenweise 100 Produkte pro Unterseite. Dadurch sparen wir uns die Paginierungsseiten oder zu viele Paginierungsunterseiten und Google kommt damit noch klar und kann locker mal 100 Produkte crawlen auf einer Unterseite. Das ist absolut gar kein Problem. Das kommt da, wie gesagt, ein bisschen unbefriedigend, aber es kommt hier auch drauf an. Wie gesagt, bei den meisten klappt das mit der Paginierung auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ja, neben den Kategorieseiten sind natürlich die Produktseiten auch super wichtig für SEO und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, die SEO-Regeln, die für Kategorien gelten, die gelten natürlich auch für die Produktseiten, da die ganzen Basics, Meta-Tags, ein ordentlicher Title-Tag, Meta-Description, das muss eigentlich alles gepflegt sein. Das Problem ist natürlich immer, wenn man sehr, sehr viele Produkte hat. Es gibt Möglichkeiten, sich natürlich da zu helfen, sei es über Automatisierungen, da immer natürlich aufpassen, dass man trotzdem kein Duplicate-Content erzeugt. Auch mit Automatisierungen können wir schnell irgendwelche Varianten oder Produkte, die sehr, sehr ähnlich sind, dann Duplicate-Content auslösen. Duplicate-Content an sich ist natürlich kein Grund für Google, dich irgendwie abzustrafen und sonst irgendwas. Das Problem bei Duplicate-Content ist einfach nur, dass Google dann nicht weiß, welche Unterseite soll jetzt zu welchen Keyword ranken, hat wechselnde Rankings und erreicht in vielen Fällen einfach nie die Top 10. Das passiert sehr, sehr oft. Wenn man natürlich ein bisschen Glück hat, dann bekommt man Doppel-Rankings in den Top 10. Das sollte man allerdings nicht drauf wetten. Das passiert eher selten. Kommen wir zurück zu den SEO-Basics für Produkte. Neben den ganzen On-Page-Basics, sage ich mal, eine klare H1, Strukturen etc., also auch hier die Breadcrumbs, das ist ein super gutes Beispiel hier bei About You, dass ich, wenn ich auf ein Produkt bin, immer noch die ganzen Unterkategorien, Oberkategorien angezeigt bekomme. Hier die interne Verlinkung. Das ist nicht nur für den Nutzer sehr, sehr hilfreich, sondern natürlich auch für die Crawlbarkeit, Indexierbarkeit des Shops, dass man hier eben wie eine Art Anker hat, immer wieder zurück zu den Kategorien springt. Und ja, so sieht auch eine sehr, sehr gute interne Verlinkung einfach aus, auch für Produkte. Das andere, was sehr, sehr wichtig ist natürlich, sind auch hier wieder die Nutzersignale. Ein Nutzer geht drauf, wenn er sich hier abgeholt fühlt, besonders hier bei dem Bereich Mode jetzt hier bei About You. Da wollen die natürlich große Bilder haben, sie wollen aber auch viele Infos haben, also Rückgaberecht, wie schnell ist der Versand, die Größen, wie groß, einfaches Beispiel, wie groß ist das Model, was hier abgebildet wird und welche Größe trägt es. Also das sind so ganz simple Sachen, die auch für SEO früher oder später einzahlen. Wenn ich die Nutzer nämlich glücklich mache und einfach abhole, dann wird das früher oder später auch Google belohnen und das ist einfach extrem wichtig. Also Produktseiten ähnlich angehen wie Kategorien. Zum einen beraten, aber auch eben verkaufen. Gucken wir uns mal hier die Zimmerpflanze an. Das ist nämlich ein super gutes Beispiel, weil bei Zimmerpflanzen, so habe ich zumindest erlebt, da steht dann ja Größe 60 cm, dann habe ich absolut keine Ahnung, ist das jetzt so ein riesen Oschi oder so ein mittelgroßes Ding. Und bei dieser Produktseite hier sieht man einen, ich weiß nicht, Mitarbeiter, Fotomodel, whatever, der einfach diese Pflanze auch in der Hand hält. Also in der Originalgröße in der Hand hält und dann sieht man, okay, der halbe Oberkörper, so groß ist die Pflanze. Auf einen Blick sieht man direkt alle wichtigen Informationen. Also sonst alle Katzenliebhaber, sage ich einfach mal, die eine Katze daheim haben, die müssen natürlich immer schauen, wenn die eine Pflanze kaufen, ist die überhaupt giftig für die Katze oder nicht? Wie anspruchsvoll ist die? Also muss ich die jeden Tag gießen? Wie oft muss ich die umtopfen? Ist die denn, sage ich mal, empfindlich gegen Sonne oder nicht? Also die ganzen Informationen hier auf dieser Seite, die kann ich innerhalb von Millisekunden einfach mit dem Auge visuell erfassen. Und das macht diese Produktseite wahnsinnig stark. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine schöne Produktseite, die einfach den Search-Intent, den Nutzer-Intent auch einfach bestmöglich abholt. Ja, hier mal ein Beispiel aus dem amerikanischen Raum. Walmart, die haben es ja nicht ganz gepackt, in Deutschland zu expandieren. Deren Online-Shop ist allerdings, oder zumindest die Produktseiten, sind sehr, sehr gut gemacht. Es gibt hier sehr, sehr viele Videos. Es gibt alle wichtigen Informationen auf einen Blick. Die Preise werden hier sehr, sehr anschaulich dargestellt. Bewertungen. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Beispiel für eine Produktseite, dass dann möglichst viele Informationen im sichtbaren Bereich direkt für Nutzer hat, aber es trotzdem nicht zu krass überladen wird und der Nutzer sich sofort zurechtfindet. Also darum geht's eigentlich. Ja, das ist wirklich so extrem wichtig, dass man nicht nur einen Fokus auf die Kategorieseiten hat, sondern auch auf Produktseiten legt. Ein Klassiker im E-Commerce-SEO sind natürlich Produkte, die nicht mehr lieferbar sind. Also ein Produkt, was dann gute Rankings hatte, ist nicht mehr lieferbar und dann wird es einfach gelöscht. Und dann gehen natürlich die Rankings auch dementsprechend weg, was sehr, sehr schade ist. Viel, viel besser ist es, wenn es ähnliche Produkte gibt oder zumindest eine Kategorie, die vielleicht passt, dann da umzuleiten auf das passende Produkt oder zur Not auch von mir aus auf eine Kategorie. Bloß nicht zur Startseite, das kann ein Soft-404-Fehler sein, also sprich eine Umleitung, die in Googles Augen keinen Sinn ergibt. Das lieber natürlich vermeiden, also wirklich sinnvoll umleiten oder wenn es gar nicht geht, das Produkt als nicht lieferbar anzeigen lassen, aber vielleicht mit der Möglichkeit, sich irgendwo einzutragen, dass der Nutzer informiert wird, sobald das Produkt wieder lieferbar ist. Was sehen wir so, so oft bei Shops, dass ja ein Produkt ist nicht lieferbar, bam, wird die ganze URL gelöscht, was ultra schade ist und Rankings gehen verloren, Traffic geht verloren, das dann wieder aufzubauen, kann eben dauern, deswegen daher unbedingt aufpassen. Ja, wir bleiben bei den Produkten und schauen uns die Product Grids in den SERPs an, also sprich die organischen Suchtreffer für Produkte. Ich würde jetzt hier Fahrradkette eingeben und diese ja Produktkacheln, aber auch hier in dem Bereich, in dem Reiter Produkte, alles was natürlich nicht gesponsert ist, ist organisch und wie man hier sieht, sind hier auch Möglichkeiten, dass man eben mit seinen Produkten direkt in der organischen Suche rankt. Gerade eben hatten wir ja, was heißt gerade eben, ganz am Anfang des Videos hatte ich ja gesagt, dass solche Allgemeinbegriffe wie Fahrradkette, dass Google hier ja Kategorien liebt, weil es nicht genau klar ist, was Nutzer eigentlich haben will. Es gibt trotzdem die Möglichkeit, auch zu solchen generischen Keywords zu ranken, eben mit seinen Produkten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommt man mit seinen Produkten hier rein? Ja, die Lösung lautet hier das Google Merchant Center. Ja? Das ist ein kostenloses Tool von Google. Ist eigentlich das Tool überhaupt für Google Ads Shopping Kampagnen, dass man da eben seine Produkte über Google Ads bewerben kann. Aber man kann natürlich das auch nutzen, um eben in diesen organischen Ergebnissen zu erscheinen. Dafür muss man seine Produkte anlegen, kann hier verschiedene Variablen angeben, werden dazu auch einen Blogartikel auf unseren Farmtour-Ratgeber veröffentlichen. Ganz grober Umriss, alle Produkte hier eintragen über diverse APIs, Schnittstellen, Feeds, dass dies immer regelmäßig aktualisiert wird. Die Preise werden dann automatisch aktualisiert und ja, dann hat Google einfach Zugriff auf dein Product Feed und mittels Google Search und mittels Google Merchant Center, meine Güte, kann man dann eben drauf zählen, dass dann die Produkte entsprechend hier in diesen Product Grids angezeigt werden. Ganz, ganz wichtig hier. Dann die Bezeichnung der Artikel ist super wichtig. Hier geht es natürlich viel auch um den Preis. Der Nutzer entscheidet über den Preis. Das heißt nicht, dass wenn ich der günstigste bin, dass ich dann immer da ganz oben stehe. So ist es natürlich nicht. Besonders bei Fahrradkette ist so generisch. Das kann ja alles Mögliche sein. Es gibt verschiedene Arten Fahrradketten und so weiter und so fort. Aber hier einfach nur so ein Beispiel. Mit dem Merchant Center kann man eben seine Produkte anmelden bei Google und diese werden dann hier in diesen Brokerages erscheinen. Ja, machen wir weiter mit den Ladezeiten, mit den Core Web Vitals. Da sage ich ja ganz ehrlich, dass in 90% der Fällen bei unseren Kunden, dass da eine technische Agentur ist oder die Agentur oder der Freelancer von mir aus, der den Shop gebaut hat, die kümmern sich um solche Sachen in den meisten Fällen. Es gibt so viele Shop-Systeme, so viele Plugins, Themes, Templates, je nachdem, wer das gebaut hat, zusammengestellt hat, etc., kennt den Shop am besten und weiß auch dann in den meisten Fällen, wo er was wie beheben kann. Natürlich können wir auch Ladezeiten optimieren, allerdings bei so vielen Shop-Systemen wäre es verrückt. Also wir sind keine Shopping-E-Commerce- Template-Agentur, sondern wirklich eine SEO-Agentur, die halt im Online-Marketing unterwegs ist. Deswegen Ladezeiten höre ich auch bei vielen anderen Agenturen, dass die Ladezeiten da die Verantwortung eher bei den Kunden bzw. bei der technischen Agentur liegt. Die müssen die Ladezeiten entsprechend optimieren, wenn sie denn nicht gut sind. Kurzen Abriss deswegen, Core Web Vitals, drei wichtige Metriken, die Google damals eingeführt hat, die einfach zeigen sollen oder messen sollen, wie die Nutzerfreundlichkeit ist auf der Webseite, aber auch natürlich die Ladezeiten. Also das muss einfach stimmen. Es gibt verschiedene Tools, wie zum Beispiel die PageSpeed Insights, aber auch hier das CruxWiz, ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Dort werden dann die drei wichtigen Metriken, Largest Contentful Paint, First Contentful Paint und Time to First Byte gemessen. Die sollten auf jeden Fall im grünen Bereich liegen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie der Schnellste zu sein. Da kriegst du keine Ranking-Verbesserung, nur weil du jetzt eine Millisekunde irgendwo verbessert hast. Sobald du im grünen Bereich bist, bist du in den meisten Fällen da schon gut unterwegs. Schau dir einfach an, wie die Konkurrenz lädt, wie sind da die Ladezeiten, und da sollte natürlich versuchen, der schnellste Shop zu sein. Es geht wirklich aber nicht darum, irgendwie absolute Ladezeiten von 0 Sekunden zu haben, was eh nicht möglich ist. Sobald du einen Shop hast, ein größeres System hinten dran steht, ist es normal, dass deine Ladezeiten halt eben nicht in Raketenschnelligkeit unterwegs sind. Vieles hat auch mit Bilderkomprimierung zu tun, vieles hat damit auch zu tun, welchen Hoster du hast. Wie gesagt, das ist alles mehr der Part der technischen Agentur in vielen Fällen. Wenn du einen kleineren Shop hast, sowas wie WordPress, dann auf jeden Fall WP Rocket oder Super Fastest Cache. Es sind ganz, ganz viele Caching-Plugins, die können schon bereits die Corporate Vitals extrem verbessern. In Kombination mit den Bilderkomprimierungen, mit Kombination natürlich mit dem guten Hoster, bist du dann in den meisten Fällen schon auf der sicheren Seite. Ja, strukturierte Daten bzw. Schema-Daten von schema.org. Das ist eine Art Mikro-HTML-Format, was durch verschiedene Skripte zur Verfügung gestellt werden kann, zum Beispiel mittels JSON-LD. Das können eben die Suchmaschinen, aber natürlich auch die ganzen KIs, sage ich mal, für ihre Trainingsdaten aufrufen, auslesen und sehen dann sofort, worum es denn auf der jeweiligen Unterseite oder URL geht. Und hier ist ein kleiner Blogartikel dazu auf dem Google Search Central Blog, was für Möglichkeiten man hat, unter anderem, was man auf Produktseiten oder auch Kategorieebenen da an Schemadaten ausspielen kann. Also hier haben wir zum Beispiel das Organization-Schema. Das Organization-Schema zeigt an, hey, ich bin ein Unternehmen. Es gibt das Local-Business-Schema. Das zeigt an, ja, ich bin ein lokales Unternehmen. Ganz, ganz wichtig, Local-Business oder Organization, wenn man die verwendet. Das kann man wirklich Sidewipe, also nicht nur Startseite, das kann man auf allen Unterseiten auch ausspielen, dass eben überall klar ist, ja, das ist die zwar eine Produktseite, aber es gehört zu diesem Local Business oder zu diesem Organization. Local Business natürlich nur verwenden, wenn man wirklich auch eine Präsenz hat an eben einem Ort. Wenn man ein Online-Store ist, dann reicht meistens die Organization. Wenn man irgendwie keine Kundenbesuche erwartet oder sonst irgendwas, also keine Geschäftsöffnungszeiten wirklich hat mit irgendeinem Laden oder irgendeiner Ladentheke, dann brauchen wir Local Business natürlich nicht zu verwenden. Was spannend ist, ist natürlich das Product-Schema, weil übrigens das Product-Schema kann man in den Google SERPs Sternebewertungen ein. Ja, und die Product-Schemas natürlich immer individuell halten, also immer nur jedes auf das jeweilige Produkt anpassen, also nicht die Schemadaten doppelt und dreifach verwenden für verschiedene Produkte. Das ist natürlich auch nicht förderlich, das kann theoretisch abgestraft werden. Auch der Missbrauch von Product-Daten oder Product-Schemas kann zu Abstrafen führen, und nicht nur zu Product-Schemas, sondern generell zu Schemas an sich. Ich zeige jetzt einfach mal wohnen.de. Die haben hier auf ihre Kategorie-Seite das Product-Schema verwendet und bekommen deswegen hier auch diese Sternebewertung, dieses Aggregate-Rating in den SERPs angezeigt. Ist laut Google ja nicht so optimal, weil es natürlich keine Produktseite ist, sondern eine Kategorie-Seite, wenn ich es denn aufrufen kann. Hier ist es. Genau, es ist eine Kategorie-Seite mit ganz, ganz vielen Produkten. Best Practice ist das eigentlich nicht, dass man hier ein Product-Schema hinterlegt. Allerdings machen sie es halt aus einem Grund, damit die Kategorie-Seite, wenn man da das jeweilige Keyword eingibt, hier im Beispiel Landhausmöbel, dass dann eben Sternebewertungen ausgezeichnet werden. In der Theorie, wie ich gesagt habe, kann man dafür abgestraft werden. In der Praxis sehen wir bei vielen Kunden, bei vielen, die auch in harten Konkurrenz-Business unterwegs sind, wir ziehen zum Beispiel Wohn.de, Landhausmöbel, dass solche Product-Schema-Daten, wenn man die etwas missbraucht, dass das eben nicht abgestraft wird. Also da muss man selbst für sich entscheiden, wenn es da Konkurrenten gibt, die das einsetzen in den SERPs und damit auch gut ranken, dann kann man es theoretisch auch versuchen, nur muss halt immer ein bisschen drauf aufpassen, auf gegebenenfalls auf Abstrafung durch Google. Ja, mit dem Validator, was ich gerade eben gezeigt habe, kann man das dann auch prüfen, das werde ich in den Shownotes auch verlinken, da die jeweilige URL eintragen, kann man natürlich auch die Konkurrenz schon ein bisschen ausspionieren, was verwenden die denn für Schemadaten, und kann die entsprechend eintragen. Ist für SEO kein direkter Ranking-Faktor. Allerdings ist es halt trotzdem einfach eine wichtige Information, die man mitgibt, um eben die Indexierbarkeit und Crawlbarkeit zu gewährleisten. Besonders für KI-Suchmaschinen, weil deren Crawler bei vielen Anbietern jetzt vielleicht nicht der beste ist. Deswegen willst du möglichst viel Information diesen Suchmaschinen oder diesen KI-Crawler mitgeben, damit der deine Webseite, dein Shop bestmöglich verstanden wird. Bei den meisten Shops, sage ich mal, bei den meisten CMS-Systemen gibt es Plugins, gibt es Erweiterungen, wie wie man Schemadaten generiert. Shopify hat da was, Magento und wie sie alle heißen. Die haben da jeweils Plugins. Wenn es das nicht gibt oder wenn man, sage ich mal, auf Plugins verzichten will, zum Beispiel WordPress, wird der schnell mal überladen mit Plugins und dann diverse Sicherheitslücken gibt es dann. Wenn man das lieber manuell machen will, gibt es hier auch Schema-Generatoren. Ich habe jetzt hier den von technicalseo.com einfach mal aufgerufen. Da dann das jeweilige Schema aussuchen. Ich guck mal hier Product zum Beispiel, das entsprechend ausfüllen. Da hat man hier das Skript, was man dann auf der Seite eintragen kann. Wir tragen es ganz oft im Body ein. Es ist, glaube ich, nach Best Practice Google, dass sie sagen, im Footer der jeweiligen Seite. Aber es passt, wenn es im Body drin steht. Und das wird auch schon so dann perfekt ausgelesen. Da muss man sich keine Sorgen machen. Hauptsache, hier wird alles richtig eingetragen. Und natürlich auch wichtig, wenn man es für viele Seiten hat, ein großer Shop, dann willst du das eigentlich nicht manuell machen. Dann machst du es über Plugin. Aber der Vollständigkeit halber wollte ich das hier einfach mal zeigen. Ja, kommen wir zum SEO-Geo-Part und Generative Engine Optimization ist ein stark diskutierter Begriff in der SEO-Bubble. Viele sagen, ja, wenn ich für KI-Suchmaschinen, für KI-Crawler, ChatGPT, wie sie alle heißen, Gemini, wenn ich da gut gefunden werden will, dann zählen doch einfach nur die SEO-Regeln, wie wir sie bisher kennen und gut ist. Und ja, das mag stimmen, allerdings funktionieren diese Generative Engines wie eben ChatGPT und Gemini nochmal anders wie eine klassische Suchmaschine. Also sie haben viel besseres Verständnis für semantische Zusammenhänge und können Texte viel besser verstehen und das ist einfach nur mal ein Punkt obendrauf und ist ein sehr, sehr interessanter Artikel hier auf SEO Südwest, der das Ganze ein bisschen besser erklärt. Und zwar Jeff Dean von Google erklärt hier das Ranking in der KI-Suche. Aktualität ist natürlich wichtig, darauf gehen wir später noch ein, aber erst wie einfach diese ganze KI funktioniert, hier relativ simpel dargestellt, aber es ist wie eine Art Richter. Es gibt also Millionen von Websites da draußen, der Nutzer stellt eine entsprechende Anfrage und mittels KI wird eben auch geholfen, dass da die richtige Antwort kommt. Also die KI versucht aus den gelernten Trainingsdaten, aus gelernten Inhalten, da die bestmögliche Antwort zu liefern. Was früher ja durch Suchmaschinen, durch schlechte Suchmaschinenoptimierer, der Crawler geht auf deine Webseite, indexiert die oder eben nicht, versucht da Zusammenhänge schon zu finden, um die eben zuzuordnen. Wenn jemand eine Suchanfrage stellt, dann erscheint die auf Position 3 oder 4. Und das ist jetzt nochmal der nächste Schritt. Das ist praktisch der Trichter obendrauf oder der Punkt obendrauf, Aufnummern dieser Reise, sage ich einfach mal, dass jetzt hier nur eine KI nochmal diese Suchergebnisse nochmal neu strukturiert und filtert und eben sagt, ja okay, das ist eine Webseite oder ein Anbieter, der besonders oft viele positive Bewertungen hat, der positiv in Erscheinung tritt in meinen Trainingsdaten, besonders oft erwähnt wird in meinen Trainingsdaten, dann muss der irgendwie relevant sein. Also das sind nur mal so leichte Unterschiede, weshalb man wirklich von, nach meiner Meinung nach, dem Begriff Generative Engine Optimization seine Daseinsberechtigung hat. Ich möchte hier aber jetzt gar nicht zu stark in irgendwelche theoretischen Floskeln abdriften, sondern vielmehr zeigen, wie man mit einem Online-Shop in zum Beispiel ChatGPT besser gefunden wird. Und ja, die Lösung liegt eigentlich praktisch auf der Hand. Du fragst erstmal ChatGPT oder auch Gemini, wie sie alle heißen, was ist denn, oder nenn mir einen E-Bike-Shop, nenn mir einen guten E-Bike-Shop, also überlege dir erstmal die Prompts, zu denen du gefunden werden willst. Wenn du ein Fahrradkettenanbieter bist, dann frage ChatGPT einfach mal, nenn mir einen guten Fahrradkettenanbieter. Und ich bin das Ganze jetzt mal theoretisch hier durchgegangen. Er hat jetzt verschiedene Anbieter gezeigt, beliebte E-Bike-Hersteller, große Fahrradläden, die auch E-Bikes haben, kleinere spezialisierte Shops und ich habe einfach rein fiktiv, wir haben mit luckybike.de nichts zu tun, aber ich habe einfach rein fiktiv mal luckybike.de hier erwähnt, warum empfiehlst du luckybike.de nicht? Und dann schreibt er wirklich genau rein, weshalb die nicht empfohlen werden. Und man sieht hier direkt, dass für die KI-Suchmaschinen, dass sie gerne Bewertungsplattformen als Grundlage nehmen und da hat ja Luckybike nicht so wirklich gut abgeschnitten mit 3,2 von 5 Sternen und teils schwankende Servicequalität wird hier in den Rezensionen kritisiert und es gibt die Filiale vor Ort, die ebenfalls auf GoLocal nicht die geilste Bewertung haben, sage ich einfach mal so. Und deswegen zeigt dir ChatGPT auch, was die Gründe sind, weshalb du nicht gut rankst. Also du merkst direkt, okay, ich muss bessere Bewertung kriegen auf GoLocal, ich muss vielleicht wirklich an meinem Service arbeiten, bei Trustpilot brauche ich bessere Bewertungen. Und auch hier gibt es Erwähnungen, dass angeblich dieser Anbieter auf laut Reddit.com da scheinbar ein paar Probleme gemacht hat. Also auch aktiv sein in Communities auf Reddit, versuchen da eine positive Grundstimmung zu haben oder auf Kritik einzugehen und da versuchen ein positives Stimmungsbild zu der eigenen Marke zu erzeugen, weil das misst eben die KI in seinen Trainingsdaten. Wenn du da eben negativ hervorkommst oder erwähnt wirst, ja, dann wirst du auch nicht empfohlen. Ich gebe zu, das hört sich alles sehr, sehr simpel an und nach SEO 2006, aber das ist eben der aktuelle Fall. Du brauchst wirklich gute Bewertungen, du musst ein positives Grundstimmungsbild haben zu deiner Marke. Top-Listen sind auch wahnsinnig gut. gut funktionierend. Da muss man in diesem Sinne aufpassen, dass man nicht zu viel spammt. Also Top-Listenartikel auf anderen Seiten veröffentlicht, das sind die besten E-Bike-Anbieter. Wenn man da ganz oben steht, dann ja, sehen das die KIs eben und die sehen das so ein bisschen als Ritterschlag. Wenn man in solchen Top-Listen besonders oft erwähnt wird, besonders oft vorne steht, dann scheint das ja ein guter Anbieter zu sein. Wenn verschiedene Quellen den immer an erster oder zweiter Stelle stehen haben, dann ist der auch erwähnenswert. Also das sind sehr, sehr viele Hebel, die man ja leider, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, gut manipulieren kann. Da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu viel spammt, besonders diese Top-Listen. Da gab es jetzt auch schon mehrere Meldungen, dass vielleicht geholfen hat, in den KI-Suchmaschinen oder in den KIs gut gefunden zu werden. Aber zeitgleich sind die organischen Rankings, die klassischen Google-Suchergebnisse, drastisch nach unten gegangen, weil bestimmte Anbieter zu viel gespammt haben mit irgendwelchen Top-Listen. Also da die gewisse Waage zu finden, das ist extrem schwierig. Und es lässt sich eigentlich festhalten, es ist extrem wichtig, eine gute Reputation im Web zu haben, ja, und das natürlich aufzubauen. Je mehr Natürlichkeit du hast, weniger rumgespammt wirst, desto nachhaltiger ist das Ganze natürlich. Also ein schlechter Anbieter, der einfach einen beschissenen Service hat, sorry für die Ausdrucksweise, wenn du da noch Zeit investieren musst, um da die ganzen negativen Wertungen zu löschen oder irgendwie versuchen, ein positives Grundstimmungsbild zu erzeugen, hey, versuch's da einfach mal mit einem guten Service, ja, dann sparst du die ganze Mühe. Wer mehr zum Thema Geo wissen möchte, der schaut sich gerne mal unser Video dazu an, das geht fast 2 Stunden lang, da gehe ich sehr, sehr stark ins Detail drauf ein, was da alles bei Generative Engine Optimization zu beachten gibt. Es lässt sich festhalten für E-Commerce SEO, wenn du die ganzen SEO-Basics, wie wir sie jetzt hier zeigen in dem Video, wenn du die alle befolgst, dann bist du für die KI-Suchen auch ebenfalls schon bestens gerüstet. Wenn du noch drauf schaust, dass eben die positiven Wertungen auf im Web vorhanden sind zu deiner Webseite, dann ja, hast du beste Voraussetzungen ebenfalls in ChatGPT, Gemini, Cloud, wie es alle heißen, gut gefunden zu werden. Ja, machen wir mit dem Vertrauensfilter von Google weiter, Stichwort EAT. EAT im E-Commerce. EAT ist ein Qualitätsfilter von Google, der damals eingeführt wurde, um eben die Qualität, auch diese Vertrauenswürdigkeit von Google zu stärken in den Suchergebnissen, dass da wirklich nur Seiten vorkommen, denen Nutzer auch vertrauen können. Wenn es bei Shops, dass da irgendwelche Scammer-Shops auf gar keinen Fall ganz vorne stehen bei Google. Dafür ist dieser EAT-Filter da und ja, da ist Google wirklich sehr, sehr stark drin. EAT steht für Experience, Erfahrung, Expertise, Fachwissen, Authoritiness, Autorität und Trustworthiness, Vertrauenswürdigkeit. Das sind diese 4 Grundpfeiler. Das ist kein direkter Ranking-Faktor, das ist mehr wie so ein Qualitätsfilter. Wenn du diesen Qualitätsfilter bestehst, dann ja, kannst du nach vorne kommen bei Google. Ist aber nicht so, dass du irgendeinen Score erreichst und sagst, ja, ich habe 100 EAT-Punkte und komme deswegen ganz vorne immer. So ist es nicht, es ist mehr wie so eine Art Vertrauensfilter. Fangen wir an bei dem ersten Punkt, Experience, Erfahrung ist ganz, ganz wichtig, dass du zeigst, dass du natürlich Erfahrungen hast mit deinen Produkten. Echte Kundenbewertungen können da helfen, Produktfotos, Produkttestvideos und so weiter und so fort. Also wenn du zeigen kannst, dass du wirklich Ahnung hast mit diesen Produkten, dann ja, kannst du diesen EAT-Filter bestehen. Die meisten Shops haben da keine Probleme. Es geht ja wirklich darum, dass du solche Scammer-Shops, die keine Ahnung haben und einfach nur das Geld den Leuten klauen wollen, dass die rausgefiltert werden. Die meisten Shops da draußen, die haben definitiv Erfahrung mit ihren Produkten und das lässt sich eigentlich relativ schnell bestehen. Die Expertise, das Fachwissen, das ist Überschneidung ein bisschen mit der Erfahrung, Expertise, geht wirklich mehr dazu, dass man auch zeigt auf zum Beispiel einem Blog oder auf einem Ratgeber, dass man eben die aktuellsten Produkte nicht nur im Shop hat, sondern sie auch wirklich empfehlen kann, Vor- und Nachteile aufzeigen kann, dass man da eine gewisse ja Autorität zeigt. Autorität ist das nächste Wort. Autorität kann man aufbauen im Sinne von, dass wenn andere Quellen dich verlinken und sagen, ja, dieser Shop, dieser Anbieter, der ist wirklich der beste Anbieter für E-Bikes, weil er die langjährigste Erfahrung hatte und die höchste Kundenzufriedenheit und so weiter und so fort. Das hilft extrem, diese Autorität weiter zu stärken. Und natürlich zu guter Letzt, aber auch extrem wichtig, die Trustworthiness, die Vertrauenswürdigkeit, also hier eine hohe Transparenz zu schaffen, Lieferzeiten, Geldrückgabe, Versandrecht, was es alles gibt. Hier auf jeden Fall viel Transparenz schaffen, auch eine klassische Wunschseite. Also wer steckt hinter dem Shop eigentlich? Das muss auch total klar sein, sofort klar sein. Ein vollständiges Impressum, Kontaktmöglichkeiten, Retourmöglichkeiten und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall extrem wichtig für Shops, da eine hohe Transparenz zu haben und ja, dann schafft man diesen EAT-Filter auch zu bestehen. Ja, kommen wir zum Off-Page-SEO-Part bzw. Link-Building-Part. Ich sage auch gerne mal zu Content-Marketing in Kombination mit Digital-PR. Letzten Endes ist es immer einem selbst überlassen, wie man natürlich die Links aufbaut. Ich sage hier Best Practice. Und ja, Best Practice ist aktuell wirklich eine Kombination aus Content-Marketing mit Content-Outreach und Digital-PR-Maßnahmen. Also, dass man Content erstellt, der so gut ist, dass eben andere darauf hin verlinken. Das ist so der Klassiker. klassische Weg. Natürlich gibt es auch andere Wege, die Links einfach einzukaufen, Linktausch etc. Das will ich in diesem Video gar nicht großartig thematisieren. Das verstößt in den meisten Fällen gegen die Google-Richtlinien, wenn man das macht. Das muss jeder natürlich für sich selbst entscheiden, beziehungsweise wenn du da von einer Agentur oder von einem Freelancer beraten wirst, dann lass dich da wirklich sehr gut beraten und auf die Gefahren drauf hinweisen. Kennen sehr, sehr viele Shops, die da sehr erfolgreich leider mit sind. Was heißt leider? Ist halt einfach so das Game. Aber wenn du da wirklich auf der sicheren Seite eher sein möchtest, dann empfehle ich hier auf jeden Fall den Bereich Content-Marketing mit Digital-PR zu verknüpfen. Ja, wir schauen uns einfach mal das Magazin hier an. Von der Kartenmacherei, das ist ein Online-Shop, ja, wer hätte das gedacht, für Karten. Und die sind sehr, sehr stark im Magazinbereich auch unterwegs. Also zum einen haben sie einen ganz normalen Blog mit diversen Tipps, was natürlich wahnsinnig stark ist für EERT. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, so stark informationsgetriebene Keywords, die eben mit so einem Blog oder natürlich gibt es auch Shops, die ein Glossar haben, da wird denen immer stärker der Traffic wegbrechen, weil Google da immer stärker AI-Overviews zum Beispiel erscheinen lässt oder auch die ganzen Generative Engines, dass die da gerne dich zwar zitieren, aber dann niemand mehr auf dich, auf deine Seiten hinklicken, weil die Antwort dann von den KIs schon geliefert wird. Das ist eine Sache, die möchte ich in diesem Video jetzt nicht zu Ende diskutieren, das ist ein bisschen blöd. Dass es festhalten lässt, so ein Magazin, sei es von mir ist auch ein Glossar, stärkt zunächst einmal die Autorität und wenn es noch möglich ist, kann es natürlich auch Klicks und Touchpoints in der Customer Journey erzeugen. Ja, das ist sehr, sehr stark und sowas liebt natürlich Google auch, dass du eben nicht nur verkaufen willst, sondern auch educaten willst und deine Expertise einfach zur Schau stellst. Und was habe ich gerade gesagt, hat Content Marketing in Verbindung mit Digital PR. Es ist bei vielen, wo es wirklich gut funktioniert, darüber auch Links aufzubauen, gehen die mehrgleisigen Weg. Also die publizieren regelmäßig so Standard-Content, sage ich mal in Anführungszeichen Standard-Content, der ja im Ratgeberbereich anzufinden ist. Also wir sehen es ja hier, rund um eure Hochzeitsplanung, die Hochzeitscheckliste, Hochzeitskosten realistisch planen und so weiter und so fort. Also richtig die Standardthemen, die eben zu einer Hochzeit hier anfallen, die werden hier in ausführlichen, guten Blogartikel erklärt. Allerdings geht man einen Schritt weiter, weil man mit solchen Blogartikeln ja eher selten eine Verlinkung verdient. Es werden ja einzigartige Daten erhoben und entsprechend veröffentlicht. Und zwar gibt es hier von der Kartenmacherei eine Hochzeitsstudie, die ist zwar von 2024, habe sie trotzdem rausgesucht, weil die hat zum Beispiel wahnsinnig viele Backlinks generiert. Also wie man sehen kann, hier 221 Referring Domains laut Majestic. Also das Ding hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und ein schnöder, langweiliger Blogartikel würde sowas niemals bekommen. Also sie haben wirklich Daten gesammelt, Daten veröffentlicht und da wirklich eine große Studie angelegt, wie man hier auch sehen kann. Es ist zwar auf kartenmacherei.de noch drauf, allerdings ist ein Unterverzeichnis und das ganze Design sieht auch komplett anders aus. Also da haben sie sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gemacht. Infografiken, Kernergebnisse, das alles auch wirklich klar geclustert. Und ja, sowas wird halt total gerne verlinkt, weil es eben einzigartige Informationen sind. Und sowas, by the way, lieben auch natürlich auch die ganzen KIs, weil es wirklich Daten sind, Studien sind, die eben sonst keiner hat. Und sowas wird eben stark belohnt mit guten Rankings, Sichtbarkeit in KIs und natürlich dementsprechend mit vielen Backlinks. Ja, natürlich habe ich eine kleine Case Study auch mitgebracht, kann man auch auf unserer Webseite nachlesen. Und zwar geht es hier um einen E-Commerce-Shop, der Versandkartons verkauft, soweit so unspannend. Versandkartons, Amazon-Kartons, DHL-Kartons, alles Mögliche, was es an Versand und Kartons gibt einfach. Und ja, wir haben 2023 hier angefangen zu optimieren und man sieht, SEO ist niemals, man macht irgendwie ein, zwei Monate was und dann explodiert es direkt. Da gab es einige Auf und Abs, was ja völlig normal ist und aktuell hat er den höchsten Peak erreicht. Ja, das ist jetzt von Februar 2026. Er hat diesen Wert von 2,1 hat er gehalten mit ein paar kleinen Ups und Downs natürlich, aber das ist auch der aktuelle Stand. Und ja, ist die Frage, wie haben wir das gemacht? Also 2023 fing es alles an mit einem großen Relaunch. Die Webseite davor, der Shop davor sah wirklich grausam aus. Ist ein JTL-basierter Online-Shop und ja, dann wurde angefangen, die ganzen SEO-Basics durchzuoptimieren. Also eine große Keyword-Map zu erstellen, zu schauen, welche Kategorie soll auf welches Keyword optimiert werden. Wir haben durch die Keyword-Recherche herausgefunden, dass ganz, ganz viele Kategorien einfach gefehlt haben. Also sowas wie DHL-Karton, so eine Kategorie gab es nicht, aber das wird halt wie bescheuert gesucht oder auch Amazon-Kartons. Das wird gesucht, also wurden ganz, ganz viele Kategorien in der Basis oder im Relaunch-Prozess integriert und dafür ganz einfach Texte geschrieben, die ganzen Titlex überarbeitet, geschaut, dass die interne Verlinkung stimmt, die Struktur stimmt, Schemadaten, also wirklich das alles, was ich jetzt hier erzählt habe. habe. Das haben wir alles für diesen Online-Shop umgesetzt, inklusive Aufbau von Backlinks. Wir haben Ratgeber geschrieben zum Thema, muss ein bisschen aufpassen, weil wir hier so ein bisschen Verschwiegenheitsdinge auch unterschrieben haben und so weiter und ich die Marke nicht so direkt prominent verlinkt oder erwähnt haben möchte. Wir haben diverse Ratgeber geschrieben, Tipps, Infografiken, Interviews. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gemacht, um eben auch das Link-Profil zu stärken. Und neben diesen ganzen Maßnahmen haben wir auch im Bereich Content-Marketing sehr, sehr viel investiert. Nicht nur Studien, sondern auch wirklich normale Ratgeberartikel. Ja, also zu allen Produkten Ratgeberartikel erstellt, wo es eben Fragen gibt und das nach wie vor weiter ausgebaut. Und das ist immer noch ein ongoing process. Also die Webseite muss kontinuierlich betreut werden. Aber man sieht hier sehr, sehr schön anhand der Kurve, wie das Ganze auch belohnt wurde. Und besonders durch den Einsatz von den Content-Marketing-Aktionen sind auch diese diese Kategorien ebenfalls noch viel stärker nach vorne gekommen. Also, dass eben nicht nur diese SEO-Basics sitzen müssen, sondern auch, dass ja praktisch wie so ein weiterer Layer, sage ich einfach mal, auf die SEO-Maßnahmen draufkommt, dass man eben mit Backlinks zum Beispiel, mit Digital-PR-Maßnahmen, die gesamte Webseite nach vorne pusht. Und ja, sieht man die Kurve, wie sie schön nach oben geht. Und was auch sehr, sehr schön ist, dass hier diese blaue Linie auf den Chart, das war ein großer Konkurrent oder ist immer noch ein großer Konkurrent, aber dass man den organisch überholen konnte. Da sieht man in dieser Grafik sehr, sehr schön. Für alle Podcast-Hörer da draußen, ihr müsst euch dann dieses Video kurz anschauen. Ja, auf jeden Fall wurde der größte Konkurrent auch organisch überholt und auch in den AI-Overviews und im Google AI-Mode laut Sistrix gibt es viel, viel mehr Erwähnung jetzt alleine durch die ganzen Ratgeber. Ja, also da gibt es so viele Mentions und Citations mittlerweile. Einfach nur durch simpleste Content-Marketing-Maßnahmen konnte man hier auch eine Sichtbarkeit extrem stärken und natürlich durch diese Stärkung auch die Kategorieseiten nach vorne bringen, die dann ebenfalls auch erwähnt werden in den AI-Overviews oder im AI-Mode, wie sie alle heißen und so weiter und so fort. Also das mal so ein kleines Praxisbeispiel, was eben so möglich ist und hier auch mal der Hinweis, dass SEO einfach wirklich Zeit braucht. Also von Sichtbarkeitspunkten von über 2,1 das zu erreichen, das hat ja 3 Jahre gedauert. Das muss man auch mal sich vor Augen halten. Das passiert eben nicht über Nacht. Und ja, so viel dazu. Wenn du irgendwelche Fragen hast zu dem Case, dann schreib mir gerne auch Kommentar. Ja, mit Content Marketing unterhält man ja seine Zielgruppe. Man liefert Content, der die Zielgruppe informiert, aber auch wirklich eine Art Begeisterung vielleicht auch schon hervorrufen kann. Ein gutes Beispiel dafür ist Whisky.de. Hier der Inhaber Horst Lünning mit seinem Sohn testen ganz, ganz viele Whisky-Sorten. Da gibt es Videos auch stellenweise, die mehrere tausend Aufrufe haben, Views haben. Und ja, da werden die ganzen Whisky-Sorten erklärt. Ich meine, mich zu erinnern, dass eins der erfolgreichsten Videos einfach Whisky-Cola ist, wo der Inhaber einfach sich darüber aufregt, was das für eine Sünde ist, dass man Whisky mit Cola mischt. Das ist eigentlich relativ witzig. Und ja, so konnten die natürlich über längeren Zeitraum eine echte Fanbase aufbauen. Also ein Online-Shop mit 78.500 Abonnenten, das ist auf jeden Fall nicht schlecht und es ist einfach auch ein weiterer Kanal, um eben eine Zielgruppe zu erreichen, weitere Touchpoints zu erzeugen. Und ja, so eine Autorität sieht eben Google, sehen die KIs und das wird eben auch früher oder später mit Sichtbarkeit belohnt und kann nicht nur Backlinks, wie gesagt, bringen, sondern auch dann entsprechend gute Rankings, viele Mentions und so weiter und so fort. Ja, wer mehr zu E-Commerce-SEO erfahren möchte, der schaut einfach mal bei unserem Blogartikel vorbei auf farmtour.de. Ich werde es in den Shownotes entsprechend verlinken. Da gehen wir noch auf viele weitere Details drauf ein. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn du irgendwelche Fragen hast, dann ab damit in den Kommentarbereich. Ansonsten hören wir uns bis zur nächsten Folge. Hau rein, mach's gut. Ciao.